Hallo,
lesen den Artikel von Rabash. Diese sind die Generationen Noahs. Das Material kann man im Sviva Tova und auch im System Avud finden. Während des Unterrichts kann man Fragen stellen über diese Internetseiten hier im Saal. Jeder, der eine Frage hat, bitte aufzustehen, das Mikro nah zum Mund zu halten und die Frage klar und laut zu stellen. Dies sind die Generation Noahs. Noach war ein gerechter Mann. Er war vollkommen in seiner Generation. Noah wandelte mit Gott. Und Rashi erklärt, das lehrt uns, dass die wichtigsten Nachkommen der Gerechten gute Taten sind. Rashi erklärt, warum es heißt, da sind die Nachkommen Noahs. Es hätten die Namen seiner Söhne genannt werden müssen, nämlich Shem, Ham und Jefet. Warum heißt es, die sind die Nachkommen Noahs? Noah war ein gerechter Mann. Das erklärt er so, weil die eigentlichen Nachkommen der Gerechten gute Taten sind. In seinen Generationen, denn einige unserer Weisen loben ihn, wenn er in einem Geschlecht von gerechten gewesen wäre, Generation von gerechten gewesen wäre, wäre es noch gerechter, er noch gerechter gewesen. Andere verurteilen ihn, wenn er in der Generation Abrahams wäre, würde er als nichts angesehen werden. Noah wandelte mit Gott. Rashi erklärt, und von Abraham heißt es, der Herr, vor dem ich gewandelt bin. Noah war also auf Unterstützung angewiesen, während Abraham stark war und mit seiner Gerechtigkeit ganz allein wandelte. Um all das in der spirituellen Arbeit zu erklären, sollten wir wissen, dass Vater und Sohn, Väter und Generationen, Nachkommen, Ursache und Wirkung bedeuten. Wenn der Mensch etwas tut, ist er sich normalerweise sicher, dass diese Handlung etwas nach sich ziehen wird. Ein Mensch, der in eine Fabrik arbeiten geht, will durch seine Handlungen zum Beispiel ein Gehalt erwirtschaften, damit er für sich selbst sorgen kann. Stellt sich heraus, dass der Vater die Anstrengung und die Nachkommen die Versorgung ist. Wenn der Mensch eine Weisheit erlernt, will er dadurch als Weise anerkannt werden. Das bedeutet, dass alles, was der Mensch tut, nur dazu dient, durch seinen Handel Nachkommen zu sehen. Deshalb möchte er, wenn sich ein Mensch mit der Raum mit Zwort befasst, sicherlich, dass mit seinem Handeln einige Nachkommen zeugen möchte. So steht es im Heiligen Zohar und im Sulam geschrieben, die Furcht wird in drei Aspekte unterteilt, von denen zwei nicht die angemessene Wurzel haben und einer davon ist die Wurzel der Ehrfurcht. Es gibt einen Menschen, der den Schöpfer fürchtet, damit seine Söhne leben und nicht sterben. Oder er fürchtet eine Geldstrafe. Aus diesem Grund hat er immer Furcht vor ihm. Er stellt sich heraus, dass seine Furcht vor dem Schöpfer nicht die Wurzel ist, denn sein eigener Nutzen ist die Wurzel und die Furcht ist ihre Folge, Nachkommenschaft. Und es gibt einen Menschen, der den Schöpfer fürchtet, weil er die Bestrafung dieser Welt und die Bestrafung der Hölle fürchtet. Diese beiden Ängste, die Angst vor der Bestrafung in dieser Welt und die Angst in der Bestrafung in der kommenden Welt, sind nicht das Wesen der Ehrfurcht und ihre Wurzel. Die Furcht, die das Wesen ist, besteht darin, dass man seinen Herrn fürchten soll, weil er groß und herrschend ist. Der Kern und der Ursprung aller Welten und alles wird im Vergleich zu ihm als nichts angesehen. Daraus folgt, dass ein Mensch in der Arbeit, in der er sich anstrengt, was als Aspekt des Vater bezeichnet wird, Nachkommen seiner Arbeit sehen will, die Frucht seiner Handlungen genannt wird. Es gibt drei Arten von Nachkommen, die wir hier sehen sollten. Erstens, Belohnung in dieser Welt, das heißt, dass seine Söhne leben und er Erfolg bei der Versorgung hat und so weiter. Zweitens, Belohnung in der kommenden Welt. Drittens, weil er groß ist und herrscht. Das bedeutet, dass alle Generationen, die er anstrebt, in der Lage sein sollen, dem Schöpfer Zufriedenheit zu geben. Daraus folgt, dass es eine Angelegenheit von Nachkommen gibt, die als gute Taten bezeichnet werden und gut bedeutet, dem Schöpfer zu geben, wie geschrieben steht, mein Herz quillt über dem Guten. Ich sage, meine Arbeit ist für den König. Das bedeutet, dass er will, dass all sein Handeln dem Schöpfer zugute kommt. Und das nennt man gute Taten. Für seinen eigenen Nutzen will er keine Belohnung. Und der einzige Lohn, den er sich erhofft, ist, dass er Dinge tun kann, die dem Schöpfer Zufriedenheit bringen. Ohne dass er für seine eigene Arbeit belohnt wird. Das bedeutet, dass seine Belohnung darin besteht, dass ihm das Geschenk zuteil wird, Dinge nur um des Schöpfers willen zu tun, ohne jede Vermischung, mit der Absicht, sich selbst zu nutzen. Das ist die Belohnung, für die er sich mit Torah und Mitzvot befasst. Er hofft, dies durch seine Arbeit zu erlangen, wenn er Gutes tut. So wurde gesagt, ich habe den bösen Trieb erschaffen, ich habe für ihn die Torah als Gewürz erschaffen. Was sind also die Nachkommen der Gerechten? Ausschließlich gute Taten. Das heißt, das Ergebnis, das aus der Ursache hervorgeht, und die Ursache ist die Anstrengung in Torah und Mitzvot. Für die anderen Menschen sind die Ergebnisse der Ursache hingegen die Belohnung in dieser Welt oder die Belohnung in der kommenden Welt. Aber für die Gerechten sind die Folgen der Ursache, also die Nachkommen, die der Vater zeugt, einzig und alleine gute Taten. Und das ist die einzige Belohnung, auf die sie hoffen, dass sie den Schöpfer zufriedenstellen können. Das ist die Bedeutung dessen, was Rashi interpretiert, dass die Nachkommen der Gerechten vor allem gute Taten sind. Das bedeutet, dass all ihre Handlungen einzig und alleine darauf abzielen, dem Schöpfer Zufriedenheit zu geben. Wir sollten jedoch verstehen, was Rashi über das Wesentliche der Nachkommen der Gerechten auslegt und was sie als zweitrangig betrachten, also was sie nicht als das Wesentliche ansehen. Es ist bekannt, dass es Handlungen gibt und es gibt Verständnis und Wissen. Das heißt, das, was innerhalb des Verstandes liegt, wird als Verständnis und Wissen bezeichnet. Das bedeutet, dass auch der Körper damit einverstanden ist, dass wir uns mit Torah, mit Zvot befassen sollten, denn wenn ein Mensch die Stufe von Lishma erreicht hat, wird er mit dem Licht des Lebens belohnt, das in Torah mit Zvot zu finden ist. Es steht geschrieben, begehrenswerter als Gold und viel feines Gold und süßer als Honig und Honigwaben. Das nennt man Verständnis, wenn auch der Körper begreift, dass es sich lohnt, ein Diener des Schöpfers zu sein. Rabbi Meir sagt, wer sich mit der Torah Lishma befasst, wird mit vielen Dingen belohnt. Außerdem lohnt sich die ganze Welt für ihn und die Geheimnisse der Torah werden ihm offenbart. Für die Gerechten sind all diese Dinge, die sie durch die Beschäftigung mit Lishma erlangen, nicht das Wesentliche. Das heißt, dass dies nicht ihre Absicht in der Arbeit in Torah mit Zvot. Das Wichtigste für sie sind vielmehr die guten Taten. Das heißt, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. Zu diesem Zweck streben sie danach, die Ebene der Handlungen über ihr Wissen zu stellen. Ihre Absicht war es nicht, Nachkommen des Verständnisses und Wissen zu haben, sondern ihre Absicht war ausschließlich auf Handlungen ausgerichtet. Das ist die Bedeutung dessen, was Rashi erklärt, um euch zu lehren, dass die eigentliche Nachkommen der Gerechten in erster Linie gute Taten sind. So können wir auch interpretieren, was Rashi über in seinen Generationen erklärt. Einige unserer Weisen loben ihn. Wenn er in einer Generation von Gerechten gewesen wäre, wäre er außerdem noch gerechter gewesen. Andere tadeln ihn. Wenn er in Abrahams Generation wäre, würde er als nichts angesehen werden. Mit in seinen Generationen sind seine zwei Generationen gemeint. Denn bei einer Mehrzeit gibt es mindestens zwei. Aber was die spirituelle Arbeit betrifft, wird jeder einzelne Zustand als Generation bezeichnet. Und das ist die Bedeutung von Generation zu Generation. Loben Sie deine Werke. Es bedeutet, dass wenn ein Mensch sich in einer Generation von Fremdlern befindet, das heißt, wenn ein Mensch Gedanken und Verlangen der Fremdler hat, hat der Mensch große Mühe, die Argumente der Fremdler zu überwinden, die seinen Verstand und seine Gedanken mit den Fragen nach dem Wer und dem Was durchbohren. Zu diesem Zeitpunkt kann er diese Gedanken nur mit der Kraft des Glaubens über den Verstand überwinden. Er kann die Argumente der Fremdler nicht mit Antworten innerhalb des Verstandes überwinden, sondern nur mit der Kraft des Glaubens über den Verstand. Dies wird als Handlung bezeichnet, das heißt ohne Verstand. Dies wird als folgender Aspekt bezeichnet. Wenn er einen zwar ausführt hat, ist er glücklich, denn er hat sich selbst und die ganze Welt auf die Seite des Verdienstes gestellt. Denn nur mit einer Handlung können wir die Argumente der Fremdler besiegen und nicht mit Verstand und Vernunft. Daher sollten wir sagen, dass Noahs Generation sich auf eine Generation von Frevlern bezieht. Er sollte gelobt werden, weil er die härteste Arbeit hat. Aber er sollte verurteilt werden, weil er am Ende zu einer Generation von Frevlern gehört. Das heißt, er hat fremde Gedanken. Und es gehört sich nicht für einen Diener des Schöpfers, solche Frevler in seinem Verstand und Herzen zu haben. Und so sollten wir auch sagen, dass in der Generation Abrahams, das heißt, in einer Generation, in der es Gerechte gibt, nämlich wenn er gute Gedanken hat, der Gerechte ist, wenn er nur ein einziges Verlangen im Verstand und im Herzen hat, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bringen. Und Gedanken und Verlangen der Frevler ihm nie in den Sinn oder ins Herz kamen. Ein solcher Mensch gehört zu einer Generation von Gerechten. Wenn Noah in der Generation der Gerechten gewesen wäre, das heißt, wenn er die gleichen Überwindungskräfte gehabt hätte, wie in der Generation der Frevler, was hätte er dann gefühlt, verglichen mit dem Gefühl, das er jetzt hat, nämlich die Annehmlichkeit und Süße der Tora? Gewiss, die Zeit von Noahs Generation, die als Generation der Frevler bezeichnet wurde, diese Zeit wurde als nichts angesehen. Denn damals empfang er noch nicht die Freude und den Genuss, die er in einer Generation der Gerechten empfindet. Aber was die Arbeit angeht, so war die Zeit, in der er sich in einer Generation von Frevlern befand, ein Ort der Arbeit. Stellt sich heraus, dass Noahs Generation wichtiger ist, weil er was zu tun hat. Denn die Generationen der Gerechten sind vor allem gute Taten. Noah wandelte mit Gott. Rashi interpretiert, dass er mit Abraham sagt, von dem ich gewandelt bin. Noah war auf Unterstützung angewiesen, aber Abraham war stark und wandelte durch seine Gerechtigkeit. Das bedeutet, dass es zwei Arten von Kräften in einem Menschen gibt, die Gefäße des Empfangens und Gefäße des Gebens genannt werden. Die Gefäße des Gebens beziehen sich auf den Schöpfer. Denn er ist der Gebende und die Gefäße des Empfanges beziehen sich auf das Geschöpf, das der Empfangende ist. Die Gefäße des Empfangens, die sich auf den Empfänger beziehen, kommen vor den Gefäßen des Gebens. In der Kabbalah heißen die Gefäße des Gebens Keter, Chochma und Garde Binah. Und unter ihnen stehen die Gefäße des Empfangens, nämlich Sat de Binah, Ser Anpin und Malchut. Dementsprechend heißen die Gefäße des Gebens, Gott ging mit Noah. Was bedeutet, dass man an einem Ort mit Gefäßen des Gebens in Heiligkeit wandeln konnte. Das heißt, Gefäße des Gebens, die mit dem Schöpfer in Verbindung stehen. Das heißt, Noah wurde Hilfe geboten, um ihn zu unterstützen, denn der Höhere gibt die Gefäße des Gebens, was als Noah angesehen wird, der Hilfe braucht, um ihn zu stützen. Das bedeutet, dass der Hörer ihn zur Arbeit erweckt, was als Erweckung von oben bezeichnet wird. Wie es im Studium der Zen Sferot geschrieben steht, doch am Anfang, in der ersten Zeit, stiegen die Menschen, die nicht von Son in Abaweima waren, auf, und dann wurden die Son aus dessen Menschen gemacht. Nachdem die Son entstanden waren, erhoben sie den Menschen ein zweites Mal. Einmal hat er die Gefäße des Gebens, die er durch die Erwägung von oben erworben hat. Was heißt, Noah brauchte Hilfe, um ihn zu stützen, die von dem Hören kommt, und das war die Stufe Noahs. Aber Abraham brauchte keine Hilfe, um ihn zu unterstützen. Rashi präzisiert das anhand der Worte, vor dem ich wandelte. Es bedeutet, dass er mit Gefäßen des Empfangens ging, die vor den Gefäßen des Gebens stehen. Die Gefäße des Gebens, Keter, Chochma und Gade Binah, stehen oben, und unten und unter ihnen stehen die Gefäße des Empfangens, Sade Binah und Son. Da Abraham mit Gefäßen ging, die vor ihm stehen, vor den Gefäßen des Gebens, die sich auf den Schöpfer beziehen, und wir die Gefäße des Empfangens mit den Empfängern in Verbindung bringen, wird das Benutzen der Gefäße des Empfangens als Erweckung von unten bezeichnet, die dem Unteren zugeschrieben wird. Das bedeutet, dass Abraham keinen Bedarf an Unterstützung hatte, weil er mit den Gefäßen des Empfangens wandelte. Mit diesen Kelim diente er dem Schöpfer. Aber die Worte, Gott ging mit Noah, bedeuten die Kelim, die Gott zugeschrieben werden, die Gefäße des Gebens, die Gefäße des Schöpfers sind und die Kelim, die der Schöpfer gibt.
Das ist der Artikel.
Shilot.
Eure Fragen.
Ken.
Guten Morgen.
Was bedeutet, dass Abraham mit den Gefäßen des Empfangens ging? Und das ist die Erwirkung von unten, und dass Noah mit den Gefäßen des Gebens ging? Und das ist die Erwirkung von oben. Kommt es von dem Verlangen des Empfangens von Abraham, die ersten Kelim? Und das zweite, dessen die Gefäße des Gebens sind, es ist nicht ganz klar, dieser Satz.
Was steht geschrieben?
Steht geschrieben, dass die Generation von Abraham, der der Mensch anscheinend mit den Gefäßen des Empfangens ging, aber das war angeblich die Generation der Gerechten, und das war sozusagen die Fortsetzung von Noach. Und Noach war der Erste. Für mich ist es allerdings umgekehrt, deswegen ist die Sache für mich nicht ganz klar.
Find es im Text und dann liest es uns vor.
Jetzt auch diese Frage vorzusetzen, er schreibt, dass Noah mit den Gefäßen, kommt mit, von den Gefäßen des Empfangens, aber auch von den Gefäßen des Gebens, aber auch von den Gefäßen des Empfangens. Aber Noah war in den Generationen der Frebler und Abraham in der Generation der Gerechten. Aber die Entwicklung sollte umgekehrt sein. Wenn es mehr Gefäße des Empfangens gibt, dann sind es mehr Frebler. Wie kann man das organisieren?
Wo heißt es so? Findet es.
Und Noah wandelte mit Gott. Ich weiß nicht, welche Seite es ist gewesen. Noah wandelte mit Gott. Rashi erklärt, und von Abraham heißt es, der Herr, von dem ich gewandelt bin. Noah war also auf Unterstützung angewiesen, während Abraham stark war und mit seiner Gerechtigkeit ganz allein wandelte. Um all das in der spirituellen Arbeit zu erklären, sollten wir wissen, Das bedeutet, dass die Arten von Kräften in einem Menschen gibt, die Gefäße des Empfangens und die Gefäße des Gebens genannt. Und die Gefäße des Geben beziehen sich auf den Schöpfer und den Gebende. Und die Gefäße des Empfangens beziehen sich auf das Geschöpf, das Empfangene ist. Die Gefäße des Empfangens, die sich auf den Empfänger beziehen, kommen von Gefäßen des Gebens. Dementsprechend heißen die Gefäße des Gebens, Gott ging mit Noah. Was bedeutet, dass man an einem Ort mit Gefäßen des Gebens in Heiligkeit wandeln konnte? Das heißt, Gefäße des Gebens, die mit dem Schöpfer in Verbindung stehen. Und das heißt, Noah brauchte Hilfe, um ihn zu stützen. Denn der Höhere gibt die Gefäße des Gebens, was als Noah angesehen wird, der Hilfe brauchte, um ihn zu stützen. Das bedeutet, dass der Höhere ihn zur Arbeit erweckt, was als Erweckung von oben bezeichnet wird. Das bedeutet, dass der Höhere und wie es im Studium der Zensferot geschrieben steht, doch am Anfang, in der ersten Zeit, stiegen Mann, die nicht von Sonne und in Aber wie immer waren, auf und dann wurde die Sonne aus diesen Mann gemacht. Und nachdem die Sonne entstand waren, erhob sie Mann ein zweites Mal. Einmal hat er die Gefäße des Gebens, der durch die Erweckung von oben erworben hat. Das heißt, Noah brauchte Hilfe, um ihn zu stützen, die von dem Höheren kommt. Und das war die Stufe Noahs. Aber Abraham brauchte keine Hilfe, um ihn zu unterstützen. Rashi präzisiert, dass anhand der Worte, von dem ich wandelte, das bedeutet, dass er mit Gefäßen des Empfangens ging, die vor den Gefäßen des Gebens stehen. Die Gefäße des Gebens, Keter und Gardebena, stehen oben. Und unter ihnen stehen die Gefäße des Empfangens, Sat, Debina und Son. Da Abraham mit Gefäßen ging, die vor ihm stehen, vor den Gefäßen des Gebens, die sich auf den Schöpfer beziehen, und wir die Gefäße des Empfangens mit den Empfängern in Verbindung bringen, wird das Benutzen der Gefäße des Empfangens als Erweckung von unten bezeichnet. die dem Unteren zugeschrieben wird. Und das bedeutet, dass Abraham keinen Bedarf an Unterstützung hatte, weil er mit den Gefäßen des Empfangens wandelte. Mit diesem Kelim diente er dem Schöpfer. Aber die Worte, Gott ging mit Noah, bedeuten die Kelim, die Gott zugeschrieben werden. Die Gefäße des Gebens, die Gefäße des Schöpfers sind, und diese Kelim gibt der Schöpfer, gibt der Schöpfer.
Gen.
Ja,
um jetzt fortzusetzen, die Reihenfolge ist nicht ganz klar. Also Abraham war vor Noah.
Eine
der geschichtlichen Entwicklung. Entschuldigung.
Die
Gefäße des Empfangens, was ist die Bedeutung davon? Weil wir haben gesagt, Abraham ist die rechte Linie. Abraham ist die rechte Linie, sagt Rav.
No.
Okay. Ja, weiter.
Toda Rav.
Vielen Dank, Rav. Also ich verstehe hier aus dem Artikel, dass Noah, wenn er in der Umgebung von Sinnern ist, dann muss er seinen Mann an den Schöpfer heben und um Korrektur bitten, den Hören für diese Korrekturen erwecken. Und Abraham war aber bereits im Glaube, im Verstand, und seine ganze Arbeit bestand, sie war direkt an den Schöpfer gerichtet. Und hier wird ein Vergleich gemacht zwischen den Stufen, zwischen der Stufe von Abraham und Noach. Noah. Und die Stufe von Noah war größer, weil er sich mehr angestrengt hat, um, das ist, wie ich das aus dem Artikel begreife.
Gut, und das haben wir gehört. In Ordnung, weiter.
Es heißt, dass Noah, das sind die Kelim von Gar, die drei ersten Sphirot, und Abraham ist Chesed, das sind bereits untere Sphirot, das gehört bereits zu den empfangenen Kelim. Es gibt ein Verständnis von die rechte Seite der empfangenen Kelim. Das heißt, in den sieben unteren Sphirot gibt es auch rechte und linke. Das heißt, Noah war in Gar. Was sind die Kelim der Gar? Das sind die Kelim des Gebens. Die hauptsächliche Frage, warum es dort auch Sünde gibt.
Du hast Chesed, Gvura und Tiferet.
Aber das ist bereits Abraham, das ist bereits empfangen. Und nur, das waren die drei ersten, Keter, Chochma und Bina, Garde Bina. Was bedeutet, dass er in der Generation von Sündern gewesen ist? Welche Verbindung gibt es zwischen den drei ersten Sphirot und Sündern? Das ist die Frage.
Gut. Mehr? Ja?
Omer, she Noach haya zakuk le'sad v'tmicha me'abore.
Er sagt, dass nur die Hilfe des Schöpfers brauchte. Und er sagt, dass er diese Hilfe und die Unterstützung gibt für Noah, also entsprechend der Arbeit des Noahs in Chavetz Chesed, in den gebenden Kelim. Wie gesagt wird, dass derjenige, der zur Reinigung kommt, dem wird mit einer heiligen Seele geholfen. Also es gibt den Schrei der Geschöpfe, und der Schöpfer gibt ihnen diese Unterstützung, zeigt ihnen, wie man sich auf dem Weg gehen kann. Der Mensch bittet um Hilfe und er bekommt diesen Katnut. Die Frage ist, was ist das Glied, das der Mensch schafft, mit dem der Mensch arbeitet. Und was passiert mit dem Glied, ersten Glied, das Glied des Gebens, wenn er das nicht bekommen hat oder ja bekommen hat? Weil hier reden wir über die Verbindung. Hier scheint es, dass man sich erst von dem ersten Glied trennen muss und beginnen muss, mit einem anderen Glied zu arbeiten, das vorher nicht da gewesen ist.
Kann jemand das beantworten? Ja.
Das hängt davon ab, von wo der Mensch seine Erweckung bekommt. Ob es vom Hören kommt oder von seinen empfangenen Kelim.
Erklär das bitte mehr.
Es ist so. Noah bekommt die Erweckung von oben. Er ist selbst nicht in der Lage, mit seinen eigenen empfangenen Verlangen zu arbeiten. Und dann gibt der Schöpfer ihm die Kraft, damit zu arbeiten. Und Abraham, er überprüft seine Verlangen. Und er ist bereits in der Lage, um die Kraft des Hörens zu bitten und macht gute Taten um des Schöpfers willen. Der Mensch kann sich mit dem Schöpfer nur mit Hilfe seiner empfangenen Kelim verbinden. Je mehr empfangene Kelim er besitzt, umso mehr Möglichkeit hat er, sich mit dem Schöpfer zu verbinden, wenn er das richtig macht und sich korrigiert. Nur hat er diese Kelim nicht oder ungenügend und dann mit Hilfe der Weckung von oben erweckt der Schöpfer in ihm diese empfangenen Kelim. Und Abraham hatte diese Kelim bereits. Das ist das, was ich daraus verstanden habe. Das erinnert mich ein wenig an den ersten Ibur, Befruchtung im Vergleich zu der zweiten.
Okay, weiter.
Für gewöhnlich verstehe ich das nicht, aber dieses Mal erscheint es sehr einfach. Geben und zu geben und empfangen und zu geben, diese zwei Etappen. Auf der ersten Etappe bekommt der Mensch gebende Kelim, um zu geben. Und auf der zweiten Etappe kann er auch genauso die empfangenden Kelim bekommen, um empfangen, um zu geben.
Vielleicht ist das der Unterschied.
Vielleicht ist es ein Unterschied zwischen dem Rosh von Parzuf, bevor er sich in Guf ausbreitet, das, was er in dieser Erweckung von oben beschreibt, von Abba Wehmer.
Dann erweitere das bitte.
Und dann der Aufstieg des Mann an Son.
In Ordnung, so könnte man auch denken. Ja, bitte.
Eventuell ist es im ersten Teil mit nur mit der Ausbreitung der Kelim von oben nach unten und er arbeitet damit, weil alle Sünder sind, dann hat er da keine Möglichkeit, die Hilfe des Schiffers zu bekommen. Dann passiert diese Ausbreitung von oben nach unten und von Seiten Abrahams, wenn er in der Generation der Gerechten ist, so kann er mit diesem empfangenen Kelim arbeiten und deswegen kann er mit seinen Kelim arbeiten in Bezug darauf, was oben ist.
Ja, Michael?
Das ist genau das, was unklar ist. Das, was im Artikel beschrieben ist oder überhaupt, die ganze Geschichte mit Noah und Abraham, das ist die Ausbreitung von oben nach unten. Wie betrachten wir von unten nach oben das Ganze? Zuerst gibt es in der Korrektur Noah oder Abraham. Wer ist zuerst da? Was korrigieren wir zuerst, die gebenden Kelim oder die empfangenen Kelim?
Die Gefäße des Gebens.
Dann ist es noch mehr unklar, warum ist Abraham, warum ist er in der Generation der Gerechten und Noah in der Generation von Sündern? Nochmals, wie betrachtet man diesen ganzen Artikel von Seite der Korrektur oder von der Seite der Ausbreitung der Welten?
Der Seite der Korrektur.
Also, wie können wir das für unsere eigene Korrektur denn nutzen?
Wenn es dir klar ist, wie der Abstieg der Generation gibt, dann ist es umgekehrt. Das ist dann die Korrektur.
In dem Fall aber, welche Kelim korrigieren wir, dann ist es nicht klar. Weil wenn wir wieder zurückkehren, dann die Kelim, die wir haben, das sind empfangene Kelim.
Aber das kann man nicht machen vor den Gefäßen des Gebens.
Genau das ist der ganze Konflikt darin.
Gut, wir werden vielleicht noch einmal lesen müssen. Ja, Gelad.
Der ganze erste Teil des Artikels sagt darüber aus, dass wir im Wesentlichen zu der richtigen Angst gelangen müssen. Die hauptsächliche Angst ist, dass der Mensch vor seinem Herrn Angst hat, weil er groß und er ist der Herr der Welten und alles ist nichts vor ihm. Das ist das Ziel. Und was ist nicht wichtig ist, das Wissen. Zu verstehen ist nicht wichtig. Und danach sagt er, nur er sagt, derjenige, der das sagt, der war ein Gerechter, dass es Sünder in seiner Generation gab und mit Abraham gibt es auch verschiedene Seiten. Was sind diese Aussagen, was sind das für verschiedene Erklärungen, Zustände, die man Noah, Abraham nennt, wenn im Wesentlichen ist es, zu guten Taten zu gelangen.
Ja, aber du hast die Gefäße des Empfangens und die Gefäße des Gebens. Womit arbeitest du?
So gibt es Zustände. Er sagt, dass es solche gibt, die über Noah sagen, er ein Gerechter war in seiner Generation. Weil seine Generation Sünder waren, war er ein Gerechter. Und bei den anderen sagen, dass dies, wenn es Sünder gibt, dann so fällt es leicht. Und in Bezug auf Abraham ist nicht das hauptsächliche Verständnis, sondern das hauptsächliche ist es, zu der Eigenschaft des Gebens zu gelangen. Das ist genau die Frage. Ich denke, dass es betrachten wir hier im Laufe des ganzen Artikels. Einfach gesagt, wofür braucht man diese ganzen Aussagen, wenn das Wichtigste ist es, dem Schöpfer Freude zu bereiten?
Wie gelangst du dazu, in welcher Reihenfolge?
Dann braucht man kein Verständnis. Er sagt, hier ist das Wissen, das der Verstand nicht wichtig. Und in jedem Fall, alle Fragen, sie erscheinen uns aus unserem Verstand heraus.
Ja, weiter.
Eventuell kann man hier zu der Klärung hinzufügen, dass fast alle Artikel von Rabash hier, er spricht über die Korrektur und dem Ziel der Korrektur. Hier nennt er diese Korrektur der Kelim, nennt er Noah. Und das Ziel der Korrektur, das sind allem Anschlag diese empfangenen Kelim, das ist Abraham.
Ja.
Hier gibt es noch eine Sache in einem Artikel, dass von der Stufe Noah diese Fragen wer und was, also die Fragen, die sich der Mensch stellt, wie mache ich das und eventuell muss er das dann zu der Stufe von Abraham gelangen, aber er kommt zu der Stufe über dem Verstand, ansonsten hat er keine Wahl und dann braucht er diese Barmherzigkeit von oben, weil er sich fragt, wer und was, dann gibt es keine Antworten darauf und dann muss er zu der Stufe gelangen, wenn er sieht, dass er empfangende Klim hat und dann entdeckt er, dass auf jeden Fall die Sorge des Schöpfers ist und das sind Prozesse, die allem Anschein nach die sich jedes Mal wiederholen, wenn der Mensch kommt und sieht, wenn es eine Entwicklung in seiner Arbeit gibt.
Mhm. Ja, bitte.
Noch kann man hinzufügen, dass die Stufe von Noah, sie symbolisiert uns die Liebe zu den Geschöpfen und die Stufe von Abraham, die Liebe zum Schöpfer. Und sie brauchen einander, um zu der Liebe an den Schöpfer zu gelangen.
Ken.
Ja.
Ja, was Gilad zuvor gesagt hat, er schreibt hier, dass darauf haben sie gewartet, um zu der Stufe über den Verstand zu gelangen, und sie hatten keine Absicht, damit sie Wissen und Vernunft haben, sondern nur ihre Handlung war ihre Absicht. Meine Frage ist folgende: Es erscheint hier, dass der Punkt, der überwiegt, dass, ob der Mensch zu Lishma gelangt oder nicht, das ist seine Absicht, während er diese Gebote ausführt. Wenn er das beabsichtigt, das heißt, das ist eine feine Sache. Und die Frage ist, wie können wir tatsächlich wissen, jetzt, hier, in dieser Handlung, ob wir ein Gebot machen, wenn, wie beabsichtigen wir diese Handlung zu tun, damit diese Handlung über unserem Verstand ist und nicht im Verstand, weil es erscheint hier, dass das Wissen uns zu dem Verständnis führt, wie man über den Verstand geht, und hier erklärt er, wie man diese spirituelle Arbeit macht. Also was ist die Verbindung zwischen dem Wissen und der Absicht für diese guten Taten?
Gut, ich sehe, dass es mehr Fragen gibt als Antworten. Was?
Ich
will nur hinzufügen, weil wir darüber nicht viel gesprochen haben, aber er beginnt den Artikel mit dem Verständnis der Belohnung und der Bestrafung, dass es liegt uns etwas näher, und er sagt, dass es drei Arten von Ängste gibt. Die erste Angst ist die Belohnung, Bestrafung dieser Welt, dann die Belohnung und die Bestrafung der zukünftigen Welt, und dann, weil er weiß ist, weil er groß ist und herrscht, das bedeutet, dass alle seine Nachkommen, die anstrebt, in der Lage sein sollen, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. Eventuell, was das Ganze betrifft, ist diese Arbeit in Lolishma unsere erste Etappe. Das ist die Entwicklung zu einer immer höheren Angst, bis wir zu der Angst gelangen, weil er groß und über alles herrscht. Das ist uns am nächsten, diese Arbeit. Ich mache weiter das, was Asaf gesagt hat. Daraus folgt, dass die Generation Noach wichtig ist, weil das Wichtigste der Gerechten ist, das sind gute Taten zu verrichten. Das heißt, je mehr wir den Schöpfer um die Verbindung bitten, um Hilfe, und nicht nachgeben in Bezug auf diese Arbeit, dann bereiten wir dem Schöpfer Freude. Und hier sagt er, dass wir die letzte Generation sind, wenn die Umgebung sehr wichtig ist, um das Ende der Korrektur erreichen zu können.
Ja.
Aus Asien fragt man, dass Noah, nachdem er sich den Freunden angenähert hat, muss er aufsteigen über die Verbindung über sich selbst und das an den Schöpfer erheben, ohne für sich selbst zu empfangen. Und Abraham, das ist, sind die empfangenen Kelim, um die Freunde zu lieben. Und Abraham tat es, und Noah tat es, um sich selbst zu korrigieren.
Schön. Noch weiter, ja.
Also, wie ich das verstehe, die erste Stufe ist Noah, welche in der Generation von Sündern arbeitet, und man muss über den Verstand gehen, also im Glauben über den Verstand, um zu verstehen. Und das ist er über den Verstand geht in der Generation von Sünde, weil es eine höhere Stufe gibt, Amram, das ist der Glaube über den Verstand, und jetzt muss man die Empfangenklima arbeiten. Was ist diese Eigenschaft?
Ele toldot Noah.
Wir lesen den Artikel nochmal. Dies sind die Generationen Noahs. Noah war ein gerechter Mann, er war vollkommen in seinen Generationen. Noah wandelte mit Gott. Und Rashi erklärt, das lehrt uns, dass die wichtigsten Nachkommen der gerechten gute Taten sind. Rashi erklärt, warum es heißt, das sind die Nachkommen Noahs. Es hätten die Namen seiner Söhne genannt werden müssen, nämlich Sem, Ham und Jafet. Warum heißt es, dies sind die Nachkommen Noahs? Noah war ein gerechter Mann. Das erklärt er so, weil die eigentlichen Nachkommen der Gerechten gute Taten sind. In seinen Generationen, denn einige unserer Weisen loben ihn, wenn er in seinem Geschlecht von Gerechten gewesen wäre, wäre er noch gerechter gewesen. Andere tadeln ihn, wenn er in der Generation Abrahams wäre, wäre er nichts angesehen werden. Noah wandelte mit Gott, und Rashi erklärt, und von Abraham heißt es, der Herr, von dem ich gewandelt bin, Noah war also auf die Unterstützung angewiesen, während Abraham stark war und mit seiner Gerechtigkeit allein wandelte. Um all das in der spirituellen Arbeit zu erklären, sollten wir wissen, dass Vater und Sohn, Väter und Generationen Ursache und Wirkung bedeuten. Wenn der Mensch etwas tut, ist er sich normalerweise sicher, dass diese Handlung etwas nach sich ziehen wird. Ein Mensch, der in einer Fabrik arbeiten geht, will durch seine Handlung zum Beispiel ein Gehalt erwirtschaften, damit er für sich selbst sorgen kann. Es stellt sich also heraus, dass der Vater die Anstrengung und die Nachkommen die Versorgung ist. Wenn der Mensch eine Weisheit erlernt, will er dadurch als Weise anerkannt werden. Und das bedeutet, dass alles, was der Mensch tut, nur dazu dient, durch sein Handeln Nachkommen zu sehen. Deshalb möchte er, wenn sich ein Mensch mit der Torah und den Geboten befasst, sicherlich das mit seinen Handeln einige gute Nachkommen zeugen möchte. So steht es im Heiligen Zohar und im Sulam Kommentar geschrieben, die Furcht wird in drei Teile unterteilt, von denen zwei nicht die angemessene Wurzel haben, und einer davon ist die Wurzel der Ehrfurcht. Es gibt einen Menschen, der den Schöpfer fürchtet, damit seine Söhne leben und nicht sterben. Oder er fürchtet eine Geldstrafe. Aus diesem Grund hat er immer Furcht vor ihm. Es stellt sich also heraus, dass seine Furcht vor dem Schöpfer nicht die Wurzel ist, denn sein eigener Nutzen ist die Wurzel und die Furcht ist die Folge. Und es gibt einen Menschen, der den Schöpfer fürchtet, weil er die Bestrafung dieser Welt und die Bestrafung der Hölle fürchtet. Diese beiden Ängste, die Angst vor der Bestrafung in dieser Welt und die Angst vor der Bestrafung in der kommenden Welt, sind nicht nur das Wesen der Ehrfurcht und ihre Wurzel, sind nicht Die Furcht, die das Wesen ist, besteht darin, dass man seinen Herrn fürchten soll, weil er groß und herrschend ist. Und der Kern und der Ursprung aller Welten und alles wird im Vergleich zu ihm als nichts betrachtet. Daraus folgt, dass ein Mensch in der Arbeit, in der er sich anstrengt, was der Teil der Väter bezeichnet wird, Nachkommen seiner Arbeit sehen will, die Furcht seiner Handlung genannt wird. Und es gibt drei Arten von Nachkommen, die wir hier sehen sollten. Erste, Belohnung in dieser Welt, dass seine Söhne leben und er Erfolg bei der Versorgung hat. Zweitens, Belohnung in der kommenden Welt. Drittens, weil er groß ist und herrscht. Das bedeutet, dass alle Nachkommen, die er anstrebt, in der Lage sein sollen, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. Daraus folgt, dass es eine Angelegenheit von Nachkommen gibt, die als gute Taten bezeichnet werden und gut bedeutet, dem Schöpfer zu geben. So wie geschrieben steht, mein Herz quillt über vom Guten. Und ich sage, mein Handeln ist für den König. Das bedeutet, dass er will, dass all sein Handeln dem Schöpfer zugute kommt. Und das nennt man gute Taten. Für seinen eigenen Nutzen will er keine Belohnung und der einzige Lohn, den er sich erhofft, ist, dass er Dinge tun kann, die dem Schöpfer Zufriedenheit bringen, ohne dass er für seine eigene Arbeit eine Gegenleistung erhält. Das bedeutet, dass seine Belohnung darin besteht, dass ihm das Geschenk zuteil wird, Dinge nur um des Schöpfers willen zu tun, ohne jede Vermischung mit der Absicht, sich selbst auszunutzen. Und das ist die Belohnung, für die er sich mit der Torah und den Geboten befasst. Er hofft, dies durch seine Arbeit zu erlangen, wenn er Gutes tut. So wurde gesagt, ich habe den bösen Trieb erschaffen und ich habe für ihn die Torah als Gewürz erschaffen. Was sind also die Nachkommen der Gerechten? Ausschließlich gute Taten, das heißt das Ergebnis, das aus der Ursache hervorgeht, und die Ursache ist die Anstrengung in der Torah und in Mitzvot. Für die anderen Menschen sind die Ergebnisse der Ursache hingegen die Belohnung in dieser Welt oder die Belohnung in der kommenden Welt. Aber für die Gerechten sind die Folge der Ursache, also die Nachkommen, die der Vater zeugt, einzig und alleine gute Taten. Das ist die einzige Bedeutung, auf die sie hoffen, dass sie dem Schöpfer zufriedenstellen können. Das ist die Bedeutung dessen, was Rashi interpretiert, dass die Nachkommen der Gerechten vor allem gute Taten sind. Das bedeutet, dass all ihre Handlungen einzig und alleine darauf abzielen, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. Und wir sollten jedoch verstehen, was Rashi über das Wesentliche der Nachkommen der Gerechten auslegt und was sie als zweitrangig betrachten, also was sie nicht als das Wesentliche ansehen. Und es ist bekannt, dass es Handlungen gibt und es gibt Verständnis und Wissen. Das heißt, dass was innerhalb des Verstandes liegt, wird als Verständnis und Wissen bezeichnet. Das bedeutet, dass auch der Körper damit einverstanden ist, dass wir uns mit der Tora und den Geboten befassen sollten. Denn wenn ein Mensch die Stufe von Lishma erreicht hat, wird er mit dem Licht des Lebens belohnt, das in der Tora und den Geboten zu finden ist. Und es steht geschrieben, begehrenswert als Gold und viel feineres Gold und süßer als Honig und Honigwaben. Das nennt man Verständnis, wenn auch der Körper begreift, dass es sich lohnt, ein Diener des Schöpfers zu sein. Rabbi Meir sagt dazu, wer sich mit der Tora Lishma befasst, wird mit vielen Dingen belohnt. Außerdem lohnt sich die ganze Welt für ihn, um die Geheimnisse der Tora werden ihm offenbart. Und für die Gerechten sind all diese Dinge, die sie durch die Beschäftigung mit Lishma erlangen, nicht das Wesentliche. Das heißt, dass dies nicht ihre Absicht in der Arbeit in der Tora und in Mitzvot ist. Das Wichtigste für sie sind vielmehr gute Taten. Das heißt, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. Und zu diesem Zweck streben sie auch, die Ebene der Handlung über ihr Wissen zu stellen. Und ihre Absicht war es nicht, Nachkommen des Verständnisses und des Wissens zu haben, sondern ihre Absicht war ausschließlich auf Handlung ausgerichtet. Und das ist die Bedeutung dessen, was Rashi erklärte, um euch zu lehren, dass die eigentlichen Nachkommen der Gerechten in erster Linie gute Taten sind. Und so können wir auch interpretieren, was Rashi über in seinen Generationen erklärt. Einige unserer Weisen loben ihn, wenn er in einer Generation von Gerechten gewesen wäre, wäre er außerdem noch gerechter gewesen. Andere tadeln ihn, wenn er in Abrahams Generation wäre, würde er als nichts angesehen werden. In seinen Generationen sind seine zwei Generationen gemeint, bei denen bei einer Mehrzahl gibt es mindestens zwei. Aber was die spirituelle Arbeit anbetrifft, wird jeder einzelne Zustand als Generation bezeichnet. Und das ist die Bedeutung von Generation zu Generation, loben sie deine Werke. Es bedeutet, dass wenn ein Mensch sich in einer Generation von Frevelern befindet, das heißt, wenn ein Mensch Gedanken und Verlangen der Freveler hat, hat der Mensch große Mühe, die Argumente der Freveler zu überwinden, die seinem Verstand und seine Gedanken mit den Fragen nach dem Wer und Was und durchbohren. Und zu diesem Zeitpunkt kann er diese Gedanken nur mit der Kraft des Glaubens über den Verstand überwinden. Er kann die Argumente der Frevele nicht mit Antworten innerhalb des Verstandes überwinden, sondern nur mit der Kraft des Glaubens über den Verstand kann er sie besiegen. Dies wird als Handlung bezeichnet, das heißt ohne Verstand. Und dies wird als folgender Aspekt bezeichnet, wenn er eine Mitzwa, also ein Gebot, ausgeführt hat, ist er glücklich, denn er hat sich selbst und die ganze Welt auf die Seite des Verdienstes gestellt, denn nur mit einer Handlung können wir die Argumente der Freveler besiegen und nicht mit dem Verstand oder der Vernunft. Daher sollten wir sagen, dass Noahs Generationen sich auf eine Generation von Frevelern bezieht. Er sollte gelobt werden, weil er die härteste Arbeit hat. Aber er sollte verurteilt werden, weil er am Ende zu einer Generation von Frevelern gehört. Das heißt, er hat fremde Gedanken und es gehört sich nicht für einen Diener des Schöpfers, solche Freveler in seinem Verstand und Herzen zu haben. Und so sollten wir auch sagen, dass in der Generation Abrahams, das heißt in einer Generation, in der es Gerechte gibt, nämlich wenn er gute Gedanken hat, der Gerechte ist, wenn er nur ein einziges Verlangen im Verstand und im Herzen hat, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten, und Gedanken und Verlangen der Frevele ihm nie in den Sinn oder in sein Herz kam. Ein solcher Mensch gehört zu einer Generation von Gerechten. Und es gibt solche, die ihn tadeln, wenn Noah in der Generation der Gerechten gewesen wäre. Das heißt, wenn er die gleiche Überwindungskraft gehabt hätte wie in der Generation der Freveler, was hätte er dann gefühlt, verglichen mit dem Gefühl, das er jetzt hat, nämlich die Annehmlichkeit und Süße der Tora? Und gewiss die Zeit von Noahs Generation, die als Generation der Freveler bezeichnet wurde, diese Zeit wurde als nichts angesehen, denn damals empfand er noch nicht die Freude und den Genuss, die er in einer Generation der Gerechten empfindet. Was aber die Arbeit angeht, so war die Zeit, in der er sich in einer Generation von Frevelern befand, ein Ort der Arbeit. Es stellt sich also heraus, dass Noahs Generation wichtiger ist, weil er etwas zu tun hat, denn die Nachkommen der Gerechten sind vor allem gute Taten. Noah wandelte mit Gott und rasch interpretiert, dass er mit Abraham sagt, von dem ich gewandelt bin, Noah war auf Unterstützung angewiesen, aber Abraham war stark und wandelte durch seine Gerechtigkeit. Das bedeutet, dass es zwei Arten von Kräften in einem Menschen gibt, die Gefäße des Empfangens und die Gefäße des Gebens genannt werden. Die Gefäße des Gebens beziehen sich auf den Schöpfer, denn er ist der Gebende, und die Gefäße des Empfangens beziehen sich auf das Geschöpf, das der Empfangende ist. Die Gefäße des Empfangens, die sich auf den Empfänger beziehen, kommen von den Gefäßen des Gebens. Und in der Sprache der Kabbalah heißen die Gefäße des Gebens Keter, Chochma und Gardebina, und unter ihnen stehen die Gefäße des Empfangens, nämlich Zaddebina, Seranpin und Malchut. Dementsprechend heißen die Gefäße des Gebens, Gott ging mit Noah, was bedeutet, dass man an einem Ort mit Gefäßen des Gebens in Heiligkeit wandeln konnte. Das heißt, die Gefäße des Gebens, die mit dem Schöpfer in Verbindung stehen, das heißt, Noah brauchte Hilfe, um sie zu stützen. Denn der Höhere gibt die Gefäße des Gebens, was als Noah betrachtet wird, der Hilfe braucht, um ihn zu stützen. Dies bedeutet, dass der Hörer ihn zur Arbeit erweckt, was als Erweckung von oben bezeichnet wird, wie es im Studium der Zehn Sfirot heißt. Doch am Anfang, in der ersten Zeit, stiegen Mann, die nicht von Son in Aber wie immer waren, auf, und dann wurden die Son aus diesem Mann gemacht. Nachdem die Son entstanden waren, erhoben sie ihren Mann ein zweites Mal. Einmal hat er die Gefäße des Gebens, die er durch die Erweckung von oben erworben hat, was heißt, nur brauchte Hilfe, um ihn zu stützen, die von dem Hören kommt, und das war die Stufe Noahs. Aber Abraham brauchte keine Hilfe, um ihn zu unterstützen. Und Rashi präzisiert das anhand der Worte, vor dem ich wandelte. Es bedeutet, dass er mit Gefäßen des Empfangens ging, die vor den Gefäßen des Gebens stehen. Die Gefäße des Gebens, Keter, Chochma und Gardebiene stehen oben, und unter ihnen stehen die Gefäße des Empfangens, Zadbina und Son. Da Abraham mit Gefäßen ging, die vor ihm stehen, vor den Gefäßen des Gebens, die sich auf den Schöpfer beziehen, und wir die Gefäße des Empfangens mit dem Empfängern in Verbindung bringen, wird das Benutzen der Gefäße des Empfangens als Erweckung von unten bezeichnet, die dem Unteren zugeschrieben wird. Das bedeutet, dass Abraham keinen Bedarf an Unterstützung hatte, weil er mit den Gefäßen des Empfangens wandelte. Mit diesen Gefäßen diente er dem Schöpfer. Aber die Worte Gott ging mit Noah bedeuten die Kelim, die Gott zugeschrieben werden, die Gefäße des Gebens, die Gefäße des Schöpfers sind, und diese Kelim gibt der Schöpfer.
Beseder?
In Ordnung. Gut.
No. Na'avor la'chelek haba.
Na'avor la'chelek haba shel.
Lass uns zum nächsten Teil des Unterrichts schreiten. Wir gehen zum nächsten Unterrichtsteil und davor singen wir ein Lied.
מה משותף בינינו, מה מאחד אותנו, הרצון האינסופי. בוא נרקום בינינו אהבת אחים, נשזור בתוכנו את כל החלקים, אז נתחיל לחיות את החיים. בוא נרקום בינינו אהבת אחים, נשזור בתוכנו את כל החלקים, אז נתחיל לחיות את החיים. על אבותינו שכתבו לנו מילים, בין המילים אנחנו שתים בים של אור, מתקנים את הכלים. בוא נרקום בינינו אהבת אחים, חלקים, ואז נתחיל לחיות את החיים. בוא נרקום בינינו אהבת אחים, נשזור בתוכנו את כל החלקים.